SWR 2 Leben. Klaviertrios und Quartette, Klangschalen, Flöten und Gesang. Musik liegt in der Luft im Nikolaus-Cusanus-Haus, einem Stuttgarter Alten- und Pflegewohnheim. Hier gehören Kunst und Kultur zum Konzept. Dazu zählen wöchentliche Konzerte externer Künstler und wechselnde Ausstellungen. Doch es sind vornehmlich die Hausbewohner, die mit Werf malen, modellieren und vor allem musizieren, bis ins hohe Alter hinein.
Der unglaubliche Wille, dass der Mensch im Künstlerischen sich ausdrücken will, ist eine Art Gegenbewegung zu dem, was heute eben stattfindet. Und zwar etwas, was das ganze Leben umfasst. Das Problem ist ja, dass wir heute keine Kultur haben, die den Raum nach der Pensionierung als einen gestaltbaren, aktiv durchdrungenen Raum erleben lässt, sondern der wird sozusagen zur Versorgung und wird programmiert. Und das ist das Furchtbare eigentlich in der Entwicklung, dass man sagt, es ist eigentlich für die Menschen heute der letzte Zufluchtsraum, wo sie sich als Mitmensch mit anderen zusammen und als jemand, der schöpferisch in jeder Begegnung, im Musikalischen zum Beispiel, aber auch im Künstlerischen, ja, ob man jetzt malt oder zeichnet und so weiter, tätig ist. Und das ist das Wichtigste, was wir hier im Haus eigentlich erleben. Das gehört alles zusammen. Noch was anfangen, noch wieder lernen auch dabei, im Üben. Üben gehört dazu. Und dadurch Kräfte freisetzen. Und die machen einen gesund, sogar im Alter.
Sagt Dietrich Esterl, ein Bewohner, den ich bei meiner Musiktour durch das Nikolaushaus treffe. Doch zunächst bin ich an einem Mittwoch kurz vor 3:30 nachmittags mit zwei singenden Bewohnerinnen verabredet und warte im tropischen Foyer. Wasserläufe plätschern durchs üppige Grün, ansonsten ist es noch ruhig. Im Café neben dem Eingang richtet die Bedienung Kuchen und Torten her. Erika Barth kommt aus dem Fahrstuhl. Sie ist 91 Jahre alt, lächelt freundlich und schiebt ihren Rollator zielstrebig zum vordersten Tisch im Café. Bald danach erscheint meine zweite Gesprächspartnerin, Ursula Köpf, ebenfalls mit Rollator. Die zierliche Frau kommt mit raschen Schritten zu uns. Sie ist 95 Jahre alt. Frau Barth entscheidet sich für Heidelbeerkuchen zum Cappuccino. Frau Köpf bestellt einen Hahn. Das ist Vanilleeis übergossen mit Espresso, klären mich die Damen auf. Benannt ist die Kreation nach Friedhold Hahn, einem Schulmusiker und früheren Bewohner des Hauses, der diese Art von Eiskaffee geliebt oder sogar erfunden hat. Er ist vor 2 Jahren im Alter von 96 Jahren gestorben. Der Hahn lebt weiter. Die Frauen plaudern über Herrn Hahn, über das letzte Konzert im Festsaal und schließlich über ihr Vorhaben. Ihre Gehhilfen sind bepackt mit Notenbüchern. Die schieben sie nun durch das Foyer in den hinteren Bereich. Hier ist einer der Proberäume mit Konzertflügel, den die Bewohner nutzen dürfen. Frau Köpf ist ausgebildete Gesangslehrerin. Frau Barth, ihre derzeit älteste Schülerin. Die 95-Jährige setzt sich ans Klavier und gibt den Ton an. Ihre 91-jährige Schülerin rückt den Stuhl näher und stimmt ein.
Schnute.
Ich mache nicht Rezepte, sondern das Wie ist das Wesentliche,
sagt Frau Köpf über ihre Methode der Stimmbildung.
Wenn ich eine Übung mache, die habe ich also vorher selbst mindestens 10-mal durchgekaut, nach allen Richtungen. Also jetzt sagen wir mal eine Sprechübung, nicht? Wo sitzt der Laut? Was tut er mit mir? Also ich meine, das muss ich ja empfinden, ob ich ein mache oder ob ich ein mache. Wo sitzt der Laut? Was will der Laut von mir? Ich nehme die Sprache ernst. Die ist was. Jeder Laut ist was, der was von mir verlangt. Und das muss ich im Selbst üben, ständig im Selbst üben, muss ich immer wieder erfahren. Dann mache ich es mit jemandem. Und merke dann an mir, wie der andere das macht, weil ich selbst durchgeformt bin. Ja, dann merke ich, ja, der Laut tut wirklich das, was ich selbst erfahren habe. Also kann ich mit dem anderen so weiterarbeiten.
Erika Barth hat ihr Leben lang gern, jedoch nicht professionell gesungen. Früher hatte sie hin und wieder Gesangsunterricht. Das ist lange her. Erst als sie 2010 ins Nikolaus-Cusanus-Haus zog, hat sie wieder begonnen zu singen. Zunächst im Chor des Hauses, den Frau Köpf jahrelang geleitet hat.
Und das hat mir Spaß gemacht bei der Frau Köpf, die hatte dann noch einen Chor geleitet. Und auch das, ach, die kannst du mal fragen, ob die jemanden weiß, der Stimmunterricht gibt. Und da habe ich sie gefragt und sagt sie, ja, ich. Ja, kommen Sie da mal. Und da war sie ganz, ich will nicht sagen, hoch begeistert, aber sie hat gemerkt, hier ist Material da. Und da hat sie sofort angefangen. Und mir hat es sofort Spaß gemacht. Es macht mir heute noch Spaß bei ihr. Und vor allen Dingen, mir macht es auch Spaß, die lässt nicht durchgehen, gar nicht. Nein, ich sagte, das lassen wir nicht gelten. Da muss ich nochmal singen, ob ich will oder nicht. Ich will aber meistens.
Da, du, ganz mal. Du, da, du, da, du, da, du. Meine amerikanische Lehrerin, Sängerin, die kam von der Sprache her, konnte es aber nicht erklären. Die kam von einer Methode, die auf dem U basierte. U. Schnute. Ich dachte, komisch. Und dann fing ich an, einfach, was ist das U? Einfach mich zu orientieren in Sprachsachen, in sonst was. Bis ich also diese Schnute, nicht, also es ist nicht U, U. Die meisten Leute machen so ein hübsches U, ziehen das auch noch breit, nicht? Das war die Schwarzkopf, die nennt er Schnute. Bitte mehr Schnute. Naja, es ist das U. Und das ist eben vorne, nimmt alles weg. Also von hinten, ne? Und so kam ich mehr und mehr eben auf Laute. Was machen eigentlich die Laute im Singen?
Mit der 95-jährigen Frau Köpf einen Termin auszumachen, ist nicht einfach. Sie gibt täglich Gesangsunterricht. Mit zwei Schülern macht sie sogar Stimmbildung am Telefon. Zur Verblüffung ihrer Schüler kann sie hören, ob die Mundstellung korrekt ist. Nur sonntags hat sie frei. Ein Energiebündel, sagen Mitbewohner über sie. Sie seien nicht zum Ausruhen hier, ist ihre Antwort. Als ich hier am Sonntag gegenüber sitze, bin ich auch verblüfft. Das Alter ist unerheblich. So präsent erklärt sie ihre Methode, nach der sie jedem, sogar mir, das Singen beibringen könne. Vorausgesetzt, ich übe 3 Minuten täglich.
Jeder Konsonant steht, muss weg. Und plötzlich dieser Vokal, der dann aufnimmt. Auch die Konsonanten klingen. Und die haben den Vorteil, dass ich das eben dann sagen kann. Der klingt nicht da, wo er sein soll. Und schon merke ich, der geht ja hoch. Und der nimmt dann alles mit, wenn ich sehr viel N übe, nimmt er die Vokale mit hoch. Schon sitzen sie nicht in der Kehle. Also meine Kehle ist frei, wird dadurch immer freier und ich habe doch den Eindruck, dass diese Arbeit, ich in der Kehle nicht, wie soll ich sagen, sehr infiziert werden kann. Die sonst nicht angestrengt oder so.
Vor 26 Jahren wurde das Nikolaus-Cusanus-Haus als Lebensgemeinschaft im Alter eingeweiht. Das war das erklärte Ziel seiner anthroposophischen Gründer, einschließlich der Architekten, und gilt noch heute. Die Gemeinschaft mit Interessensgruppen und gegenseitiger Unterstützung sollte genauso möglich sein wie der Freiraum des Einzelnen. Deshalb konzipierten sie das Haus für rüstige wie pflegebedürftige Bewohner so, dass im Zentrum des Gebäudes mit Foyer, Café, Festsaal, Restaurant und Bibliothek Begegnung jederzeit möglich ist. Dagegen liegen die Apartments zurückgesetzt in Seitenflügeln, damit jeder seine Ruhe haben kann. Doch das sind nicht die einzigen architektonischen Besonderheiten des Hauses, das bis in die Fenstergestaltung die Proportion des goldenen Schnitts enthält. Die Räume sind 10 cm höher als üblich und entsprechen in ihren Seitenverhältnissen einem harmonischen Dreiklang. Als erstarrte oder gefrorene Musik charakterisierte der Philosoph Friedrich Schelling diese Architektur, die nach mathematisch-musikalischen Prinzipien gebaut ist. Da fällt einem nicht so schnell die Decke auf den Kopf, begründete der Architekt des Hauses damals seine ungewöhnliche Planung und hatte bei einer der Sitzungen sogar ein Monochord dabei, auf dem er den Gründern den Dreiklang, wie er den Proportionen der Räume entspricht, vorspielte.
Mit Sicherheit unterstützt eine harmonische Umgebung das Wohlbefinden seiner Bewohner und diese wiederum schaffen, gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Hauses, eine Atmosphäre von kreativer Aktivität. Kein Tag, an dem nicht irgendwo gebastelt, gemalt, gesungen oder musiziert wird. Montags probt der Chor. In anderen Musikzimmern spielen Flötisten, Pianisten, Geiger und Organisten. Am Dienstag bin ich im sogenannten Seminarraum neben der Bibliothek zur Probe eines Klaviertrios verabredet. Auch hier steht ein Flügel. Und auch hier dürfen Bewohner, sofern der Raum frei ist, Hausmusik machen.
Und habe dann eben studiert und war fest überzeugt, werde Lehrer. Habe immer mit dem Cello nebenher ein bisschen gespielt, aber habe dann eigentlich in den 50 Jahren, in denen ich unterrichtet habe und in vielen Ämtern drin war und bis oben hin voll, mit dem Cello nichts mehr machen können. Und als ich dann hier war, konnte ich sozusagen anfangen, wieder richtig Cello zu spielen. Und bin jetzt in einem Zustand, in dem ich eigentlich besser spiele als je. Auch in meiner Schulzeit oder in meiner Studienzeit. Damals habe ich meinen Lehrer vertreten, habe selber auch Schüler unterrichtet im Cello und so weiter. Und jetzt habe ich einen unglaublichen Spaß, vor allen Dingen am Arbeiten am Musikalischen. Und es geht ja nicht um Aufführen oder sowas, sondern man lernt etwas, man übt etwas und das ist eine unglaubliche Bereicherung. Wo man einfach sagen kann, das ist eine Sache, wo man spürt, der Mensch kann bis zum letzten Augenblick, auch wenn sozusagen die Baracke da in allen Ecken knarzt und quietscht, ja, er kann immer noch was dazu gewinnen. Und da ist die Musik natürlich ein unglaublich schöner Weg. Aber das gilt für das Gespräch genauso, es gilt für das Malen so. Ich habe nun mal die Veranlagung, sozusagen überall die Finger reinzustecken. Und deshalb ist das nur ein Teil, die Musik. Aber für mich das Wichtigste, da lebe ich eigentlich hier davon.
Sagt Dietrich Esterl. Der ehemalige Lehrer ist Mitte 80 und Cellist in dem Klaviertrio, bei dem ich jetzt zuhören darf. Die Geige spielt eine ehemalige Apothekerin, am Klavier sitzt ein Komponist. Zu Beginn ihrer Probe holen sie das Klaviertrio Opus 11 von Beethoven hervor. Sie hatten eine Fassung dieses Konzerts am Wochenende im Festsaal von Profimusikern gehört und Lust bekommen, es selbst wieder zu spielen. Obwohl sie es lange nicht mehr geübt haben, wie sie entschuldigend erklären. Doch ich könnte stundenlang zuhören.
Es gibt Dinge, die kann ich nicht mehr spielen, weil sie technisch zu schwierig sind. Ja, es geht einfach nicht mehr. Es ist auch die Beweglichkeit. Nicht? Man hat Arthrose in den Fingern, dann merkt man, ich kann anderthalb Stunden spielen, dann ist es vorbei. Dann bin ich erschöpft. Ja. Die Finger werden anders. Ein Cellist braucht da seine Pöstler auf dem Finger. Der alte Mensch kriegt Knochenfinger. Und ich muss immer wieder gucken, wenn ich 4 Wochen nicht gespielt habe und die Finger werden magerer, ja, ist das eine andere Technik, die ich brauche. Das sind merkwürdige Sachen, die da auftauchen. Das ist gar nicht so die Technik, die mit dem Griff zu tun hat. Und zum Beispiel der Bogenstrich, also wie man den Ton macht, der wird schlampiger und da muss man mehr drauf aufpassen und solche Sachen. Also es sind alles Dinge, lernen, 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 bis zum Schluss.
Dass Musik heilt, ist eine alte Weisheit. Alle Kulturen weltweit setzten und setzen Musik zur Genesung ein. Die Schamanen Südamerikas, die Aborigines in Australien, die Medizinmänner in Afrika. Der Begriff Musiktherapie entstand in der westlichen Welt jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Amerikanische Ärzte hatten die Idee, Musik zur Behandlung von Soldaten mit Kriegstraumata einzusetzen und gaben der neuen Methode den Namen Music Therapy. Heute wird in Kliniken von Amerika bis nach Australien Musik vor allem auf der Intensivstation und bei Frühgeborenen eingesetzt. Mit erstaunlichem Erfolg. Und noch mehr, wie eine Ärztin in Australien entdeckte, wenn man statt einer CD zu spielen, dem Patienten selbst etwas vorsingt. Loving Tone nannte sie das menschliche Singen und bewies, wie es noch mehr entspannt, die Durchblutung verbessert, den Stoffwechsel und die Hirnzellen anregt.
Auch im Nikolaus-Cusanus-Haus arbeitet ein hauptamtlicher Musiktherapeut mit hilfebedürftigen Bewohnern. Darüber hinaus hat er ein wöchentliches Volksliedersingen im Foyer am Goldfischteich für alle eingeführt. Ebenso mit Erfolg. Jeden Donnerstagnachmittag, wenn der Therapeut mit seiner Gitarre ins Foyer kommt, sind schon alle Sitzplätze am Teich belegt. In den höher gelegenen Etagen sitzen pflegebedürftige Frauen und Männer an den Balustraden, schauen zu den Sängern am Teich hinunter und singen oder summen mit. Wenn sie das nicht mehr können, so wirken sie doch entspannt. Ebenso in den sogenannten Wohnzimmern, in denen Mitarbeiter werktäglich mit Pflegebedürftigen basteln, Marmelade kochen, Geschichten vorlesen und Gedächtnisübungen machen, gehört das Singen dazu. Ganz andere Töne kommen aus einem Wohnzimmer unterm Dach, jeden Donnerstagmorgen. Ute Hummel-Röhm hat eine Klangschalengruppe ins Leben gerufen. Sie ist Mitte 80 und eine rührige Bewohnerin, die jahrelang im Haus Leier unterrichtete und bis heute häufig bei internen Festen oder bei Verabschiedungen in der hauseigenen Kapelle Querflöte spielt. Vor wenigen Jahren entdeckte sie tibetische Klangschalen und eine Handpan, ein Metallinstrument, das aussieht wie 2 große Wokdeckel mit Einbuchtungen. Die zeigt sie mir in ihrem Zimmer und erzählt von ihrer Klangschalengruppe, während sie eine nach der anderen auf den Tisch stellt und anklingen lässt.
Und wen lade ich ein? Ja, also so Leute, die schon ein bisschen was mit Musik zu tun haben, nicht mehr spielen können oder auch nicht mehr tun oder nicht mehr so toll viel singen können oder ganz alte Frau, die war Lehrerin und die plempert uns immer dazwischen, aber das ist dann auch gerade recht. Die hört dann nicht, was man sagt, ja. Jeder einen Ton und macht die einfach so. Also was bezwecke ich? Eine Chance zu geben. Und was wir natürlich gemacht haben, da die Frau kommt heute aus Jugoslawien zu dir gesagt, also du musst am Ostermorgen was mit den Klangschalen machen. Naja, was mache ich denn am Ostermorgen mit den Klangschalen? Ja, also, na wie gesagt, gut, also jeder nimmt seine Lieblingsschale in die Hand und ich mache Punkt 9 Uhr, 9 Gongschläge und dann fangt ihr einfach an, dazwischen rein zu spielen. Und das war super. Das war echt. Also die haben das so toll gemacht. Ich habe nur gegongt, also nichts anderes wie.
Donnerstagmorgens. Auf dem runden Tisch im Wohnzimmer stehen Klangschalen, Stöcke, Bambusstäbe und Wassergläser. Ein junger Kirchenmusiker, den Frau Hummel-Röhm darum gebeten hat, leitet die Gruppe. Er summt leise. Die Frauen tippen Klangschalen an, andere streichen über Wassergläser. Jeder macht mit, jeder hat Spaß. Manchmal bringt der Musiker ein, zwei junge Afrikaner mit, die zur Improvisation der Frauen trommeln und sich ihre Heimat ein bisschen näher fühlen. Ute Hummel-Röhm.
Ich habe den vor 3 Jahren kennengelernt, da habe ich also wirklich keine Ahnung gehabt. Und da haben wir mal abends so ein bisschen wie so Sternenmusik da ein bisschen drauf rumgeklimpert. Und dann kam der, der hat ihn geprobt für den Gottesdienst. Und da hat er gleich auf der Handpan also losgelegt, dass ich sofort gemerkt habe, der hat da was. Und er hat eben sehr viele Afrikaner in seinem Haus, die er betreut und versorgt und päppelt. Und mit denen macht er viel Musik. Und den habe ich halt jetzt wieder gebeten, dass er es macht, weil mir ist es zu viel.
Und da bringt er eben Menschen, die wirklich in größter Not sich befinden, und wo man richtig merkt, wie dankbar man sein kann über jeden Menschen, der da ist.
Eine der letzten Ausgaben der Hauszeitschrift widmete sich dem Thema Hausmusik. Die Mitarbeiter machten eine Bestandsaufnahme der Instrumente und waren selbst überrascht. Im Laufe der Jahre kamen durch Spenden und Hinterlassenschaften allein 7 Konzertflügel zusammen. Der älteste ist über 100 Jahre alt. Cembalo, Orgel, Gongs und Glockenspiele können die Bewohner ebenso benutzen wie jede Menge kleinere Instrumente, neben der eigenen Stimme.
Soprat alt und die Männer singen doch auch.
Ja, die Männer singen alt, aber wir haben noch eine Geige und eine Flöte.
Ja, und wenn die spielen, dann kriegen wir alle so Stimmung. Und dann kriegt man auch...
Wir sind nicht alle so wie Sie. Sie merken, wie schwer ich in Stimmung
habe. Also,
am meisten jedoch wird gesungen. Zu jedem Geburtstag bringen Bewohner und Mitarbeiter dem Jubilar ein Ständchen. Bei jeder internen Feier singt die Gemeinschaft im Festsaal. Hier gestalten die Bewohner den Ablauf mit Vorträgen, Gesang und Instrumenten. Es erinnert ein bisschen an Schule, wenn die Musiker auf die Bühne kommen oder ein Sprechchor Gedichte rezitiert. Nur, dass die Vortragenden meistens sitzen, weil langes Stehen nicht mehr geht. Auch Frau Barth, die 91-jährige Gesangsschülerin, darf sich setzen, wenn sie mittwochs ihre Gesangsstunde bei Frau Köpf hat.
Für meinen Begriff altert die Stimme nicht. Es altert die Kraft. Ich meine, man braucht zu jedem Kraft. Ne? Nur ist es natürlich nicht jederzeit da, aber in Übungen ist überhaupt keine Schwierigkeit. Also da arbeite ich aus den Lauten. Wenn Sie ein U machen, ist das normales U. Das U ist der Laut, der am weitesten vorne liegt. A, E, I, O, U. Also die meisten machen O, U. O, U sind draußen. Hat nichts mit der Kehle zu tun. Also wenn ich viel U und O Übungen mache, entspannt sich alles. Mit U-Übungen oder O-Übungen und N und M ist jede Stimme ziemlich in die Höhe aufzuspannen.